Die Wissenschaft hat keine moralische Dimension. Sie ist wie ein Messer und wird von einem Chirurgen ganz anders genutzt als von einem Mörder. So ungefähr hat es der deutsche Raketenpionier und Nazi-Mitstreiter Wernher von Braun gesagt. Und so steht es auch ganz am Anfang des neuen Romans von Steffen Kopetzky. Steffen Kopetzky hat schon mehrere Romane über geopolitische Fragen der Vergangenheit geschrieben. Und in seinem neuen Roman geht es jetzt um die Entwicklung von Atomwaffen, Raketenwaffen im deutschen Nationalsozialismus. Und es hat auch viele Bezüge zu unserer Gegenwart. Die Buchpremiere von Atom findet statt am Donnerstag um 20 Uhr. Wir übertragen live hier bei Radio 3 und worum es da gehen wird, erzählt uns jetzt Steffen Kopetzky live hier bei uns. Herzlich willkommen, Herr Kopetzky.
Ich grüße Sie ganz herzlich.
Es geht um die Entwicklung einer deutschen Wunderwaffe während der Nazi-Zeit in Atom. Historische und fiktive Figuren kommen da zusammen, wenn ich das richtig gelesen habe. Worum geht es genau in Ihrer Geschichte?
Nun, es ist die Geschichte eines britischen Physikers, eines jungen Mannes, der als Student erst in den 20er Jahren nach Berlin kommt. Im Auftrag des Geheimdienstes britischen soll er die Wissenschaftsszene in Berlin, in Deutschland beobachten und da so Berichte schreiben. Und damit setzt sich so eine Kettenreaktion im Grunde in Gang, seine große Geheimdienstintrige. Und sein Leben ist dann davon immer gezeichnet und verliert auch seine große Liebe in Berlin, muss dann nach London zurück. Und als der Zweite Weltkrieg beginnt, erinnert sich der Geheimdienst an ihn. Er ist der Raketenspezialist sozusagen, der Prädestinierte, und sie haben erfahren, dass die Deutschen an neuen Waffen arbeiten und gründen jetzt eben eine Wissenschaftsspionageabteilung. Die Wachhunde von London, so nennen sie sich. Und die beobachten nun, was die Deutschen auf allen möglichen technischen Gebieten erforschen. Und so kommt er eben in Fühlung mit den Raketen, aber eben auch mit der Nuklear- und der Atomwaffenforschung und beginnt dann eben auch intensiv Fühlung aufzunehmen und selbst dann am Ende des Krieges nach Deutschland zu gehen, um dort die wichtigen Männer zu stellen.
Mhm. Und er trifft da eben auch auf eine Figur, die es wirklich gegeben hat, Hans Kammler. Architekt mehrerer Konzentrations- und Vernichtungslager, einer, der vielen gar nicht so bekannt ist. Welche Rolle hat er gespielt im Nationalsozialismus? Wieso haben Sie sich so sehr für ihn interessiert? Er spielt eine wichtige Rolle in Ihrem Roman.
Ja, ich hatte den Stoff schon lange geplant und sah dann immer so Leute wie Wernher von Braun, den Sie ja am Anfang erwähnt haben. Den kennt man, das ist so eine Lichtgestalt oder auf jeden Fall eine bekannte, positive Figur. Dahinter aber, wenn man ein bisschen recherchiert, kommt plötzlich dieser Hans Kammler. Er hat nach den Bombardierungen von Peenemünde etwa, wo die Raketen gebaut worden sind, dann angefangen, diese unterirdischen Fabriken zu errichten, die also geschützt waren vor Bombenangriffen. Und im Grunde hat sich die gesamte Geheimwaffenforschung des Deutschen Reichs in dieser Zeit dann unter Tage verlagert. Und er war der Bauherr. Er hat diese mit Sklavenarbeit erstellten unterirdischen Fabriken errichtet. Er übernahm dann aber auch über die Gebäude und über seine Tätigkeit dort eben auch die Wissenschaftler, die Forschung und wurde im Grunde der beherrschende Mann des gesamten Waffenprogramms.
Und Sie beschreiben ihn ziemlich detailliert in Ihrem Roman. Das klingt, als hätten Sie da sehr viel zu recherchiert. Wie haben Sie sich dem angenähert?
Ja, also wenn man einmal auf Kammlers Spur gestoßen ist, dann taucht er plötzlich an allen möglichen Ecken und Enden auf. Es ist wirklich eine rätselhafte, phantomartige Figur. Und es gibt einige Aufsätze zu ihm. Es ist ja auch jetzt mittlerweile ziemlich klar, dass sein angeblicher Tod am 9. Mai wohl fingiert war, am 9. Mai 45 fingiert war und dass er in Wahrheit in Gewahrsam der Amerikaner überlebt hat. Und sein Andenken wurde im Grunde so ein bisschen gelöscht. Man wollte eigentlich seine Figur vergessen machen, obwohl er einer der Hauptkriegsverbrecher war und am Ende des Dritten Reichs auch mit Sicherheit der handlungsmächtigste. Also er hat einfach die Machtmittel, die Ressourcen gehabt wie kein anderer. Und deswegen ist sein Verschwinden oder sein fingierter Tod eben so ein gewisses Rätsel, das bis zum heutigen Tage zum Nachdenken anregt. Warum? Warum hat man seine Figur, seine Person verschwinden lassen?
Das sind natürlich total spannende Fragen, wo man merkt, ja, da gibt es noch ganz viel rauszuholen. Spannend, dass Sie das in dem Roman machen. Und ich finde es auch so spannend, dass Sie in dem Roman eben diese Realität verknüpfen mit Fiktion. Also ne, Kammler ist dann echt, aber die Geschichte drumherum nur so halb. Was für eine Rolle spielt das für Sie, dass Sie das beides miteinander verbinden?
Ja, das ist im Grunde die Technik, der Agent den ich jetzt da habe, dieser Geheimagent, dieser britische, ist im Grunde so wie ein Vermittler, ein Verbinder, ein Agent des Lesers. Also ich lasse die historischen Geschehnisse, soweit man sie eben nachvollziehen kann, immer so, wie sie waren. Ich verändere da nichts, sondern bemühe mich, meinen Lesern wirklich eine überprüfbare Geschichte zu erzählen, Konstellation zu erzählen. Und da schicke ich dann eben diese fiktiven Figuren rein, wie in so eine Simulation, sodass man sich das, was damals war, eben mit den Augen, mit den dem Herzen dieser Figur anschauen kann. Das ist so ein Verfahren, das eben eine Unmittelbarkeit erzeugt und trotzdem aber eben die Geschichte wahr erzählt.
Und es ist auch ein Verfahren, wo man der Geschichte, der Wahrheit oder der Wirklichkeit oder so besonders nahe kommt vielleicht? Oder noch näher, als es jetzt, wenn es so eine reine, sagen wir, dokumentarische Sachbeschreibung wäre?
Es könnte so sein. Manchmal höre ich das von meinen Lesern, dass eben die Romanform dazu führt, dass man nochmal über anders über die Dinge nachdenkt. Es ist ja so, ich bin ja kein Historiker, sondern tatsächlich Schriftsteller und muss mich jedes Mal wieder in diese Themen, die ich bearbeite, neu reinarbeiten und neu reinsteigern und da versuchen, einen Weg zu finden. Und so habe ich natürlich auch immer eine emotionale Beziehung zu dem Stoff. Ich bin kein Historiker, der seit 30 Jahren immer dieselben Themen abarbeitet, sondern ich finde im Grunde, wie die Figuren auch, jedes Mal einen neuen Zugang. Und diese Emotion dahinter führt vielleicht dazu, dass man die Geschichte auch ein bisschen anders mal sieht, von einer anderen Perspektive. Und das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja, und ich glaube, das gelingt Ihnen, dass Sie da auch vielen anderen Menschen, Ihren Leserinnen und Lesern eben neue Perspektiven eröffnen. Und ich vermute, es ist kein Zufall, dass Sie diesen Roman jetzt in diesen heutigen Zeiten geschrieben haben. Was uns der Roman über das Heute erzählen kann, das besprechen wir gleich weiter mit dem Schriftsteller Steffen Korpetzky hier auf Radio 3. Bei mir zu Gast ist der Schriftsteller Steffen Korpetzky. Schon viele Romane über Zeitgeschichte geschrieben, wird oft gelobt für seine Mischung aus sehr präziser historischer Recherche und eben viel Spannung, viel Erzähltalent. Sein neuester Roman heißt Atom. Am Donnerstag wird er hier in Berlin vorgestellt, im Haus des Rundfunks vom RBB im großen Sendesaal. Da ist Steffen Korpetzky und sein Buch dann live zu erleben. Wir haben sogar gleich Tickets, die wir für diese Lesung verlosen. Erstmal aber noch, Herr Korpetzky, ich habe das gerade so formuliert, dass es wahrscheinlich kein Zufall ist, dass Sie diesen Roman jetzt in den heutigen Zeiten geschrieben haben, wo wir wieder über Aufrüstung sprechen, über Waffen, über Krieg. Welche Rolle hat für Sie diese gegenwärtige geopolitische Lage gespielt?
Ja, ich verfolge ja die Politik seit 20 Jahren aus dieser geopolitischen Perspektive und vor 10 Jahren, als mein Roman Risiko rausgekommen ist, war das noch sehr exotisch. Da haben mich manche gefragt, warum bringst du jetzt diese Themen plötzlich an? Und ich dachte eben immer schon, dass es eigentlich spürbar ist, dass sich unsere Weltlage, unsere Politik verändert. Und jetzt haben wir leider eine Situation, in der wir neuen Bündnissituationen gegenüberstehen, in der Europa sehr unter Bedrängnis ist, in der sich auch die nukleare Frage wieder stellt. Plötzlich die ganzen Fragen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs dastanden, wieder zur Debatte stehen und wir uns selber finden müssen, in einer sehr unangenehmen Situation unseren Weg finden müssen als Europäer.
Und Sie haben sich jetzt ganz viel mit der Vergangenheit befasst, mit der Zeit des Nationalsozialismus. Haben Sie da irgendwie Antworten gefunden oder so auf diese großen Fragen, die Sie jetzt gerade für die Gegenwart formuliert haben?
Naja, im Grunde, was man halt sehen kann, ist, wenn es um Weltherrschaft geht, wenn es darum geht, wer die kommende Supermacht ist, da spielt Moral keine Rolle. Also was die Amerikaner eben getan haben am Ende des Zweiten Weltkrieges, war eben auch zu sagen, naja, der Feind von heute, also das nationalsozialistische Deutschland, ist der Bündnispartner von morgen gegen die Sowjets, mit denen man bislang verbündet war. Dieses Zerbrechen der Anti-Hitler-Koalition, dieser Wechsel der Allianzen, das ist das, was damals durchgeführt wurde und was alles getan werden musste von den Amerikanern, um tatsächlich die Atombombe dann im August einsatzbereit zu haben. Das erzählt mein Roman. Das ist eine Geschichte, die man in dem Sinn nicht kennt.
Ja.
Also man kennt das Manhattan Project, man kennt Oppenheimer, aber was eigentlich dann noch passierte, was in Europa passierte, welche Agenten da unterwegs waren, das ist eben der Stoff. Und jetzt sehen wir heute eben wieder. Also wir erleben nun, dass ein amerikanischer Präsident sein Land in eine völlig andere Richtung führt. Die besten Verbündeten, die sie hatten, die Amerikaner, sind plötzlich ihre Gegner. Es erinnert ein bisschen alles an 1984, wo ja auch so Bündniswechsel ein großes Thema sind in dem Roman von George Orwell. Und das eigentlich Frappierende ist eben, dass wir aufgewacht sind in einer Dystopie, in einer Situation, wie wir es uns nie hätten vorstellen können.
Und Sie haben in mehreren Interviews auch immer wieder gesagt, dass es jetzt auch Zeit für Aufrüstung ist, auch in Deutschland. Sie sagen, wir sind unter Beschuss. Das ist natürlich die Frage, was man da macht, wenn man unter Beschuss ist. Man wehrt sich, man schießt zurück. Würden Sie dann sagen, Deutschland ist bereit dafür, auch mit dem, was Deutschland erlebt hat?
Also ich glaube, wir sind mittendrin zu diskutieren, ob wir in einem Land leben, das wir verteidigen wollen. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, nein, warum denn? Braucht es doch überhaupt nicht. Ist doch egal, wer hier Sagen hat und ob Deutschland jetzt von Russland irgendwann dominiert wird oder ob wir eben unsere Unabhängigkeit verlieren, keine eigenen Entscheidungen mehr treffen können, unsere Wirtschaftspolitik uns diktiert wird, unsere soziale Entwicklung zurückgedreht wird. Gibt welche, die sagen, das ist in Ordnung. Ich gehöre zu denen, die sagen, nein, wir sollten versuchen, unsere Souveränität zu behalten. Und dazu gehört auch, dass man sich eigenständig verteidigen kann, dass wir in der Lage sind, unsere Grenzen zu schützen, dass wir in der Lage sind, unsere befreundeten Nachbarländer alle zusammen zu verteidigen. Klar, es ist ein ganz ungewohntes Thema. Es ist eine Diskussion, die keiner gerne führen will. Es kostet auch furchtbar viel Geld. Aber ich denke, wir kommen nicht drum rum.
Und Sie sagen aber auch, dass auch die Kultur da eine entscheidende Rolle spielt. Also natürlich geht es nicht nur um Waffen, Sie sind ja auch Schriftsteller, aber Sie sagen auch tatsächlich ganz konkret, die Kultur kann uns da helfen. Wie meinen Sie das?
Also es geht ja nicht darum, einen Militärapparat zu schaffen des Selbstzwecks wegen, sondern es geht ja darum, unsere Gesellschaft, wir gehen einen bestimmten Weg, wir setzen auf Diversität, wir setzen auf kulturelle Freiheit, auch auf Wissenschaftlichkeit. Wir wollen nicht, dass unsere Museen eine fiktive Geschichte erzählen, so wie es in Amerika jetzt gerade befohlen wird vom Weißen Haus, dass eben die Geschichtsbücher geändert werden müssen, dass die Museen eine andere Darstellung wählen müssen. Wir wollen einen Weg der Wahrheit gehen, soweit es irgendwie möglich ist. Und wenn wir daran glauben, dass es der richtige Weg ist, dann haben wir auch die Kraft, uns zu wehren. Wenn wir hingegen sagen, wir sind sowieso überflüssig und unsere Gesellschaft ist verkommen und wir glauben nicht an uns, dann werden wir auch nicht die Kraft finden, uns zu verteidigen. Das heißt, Kultur, also der Glaube an sich selber, das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, wir sind in Ordnung, wir haben auch das Recht, uns zu verteidigen. Ohne Kultur geht's nicht. Also ich meine damit den Diskurs im Ganzen und auch die Suche danach, wer wir sind. Das sind alles Dinge, die sind notwendig. Wenn man an sich glaubt, kann man sich auch wehren. Wenn man diesen Glauben aufgegeben hat, dann wird man auch von der Geschichte vielleicht übergangen werden.
Das sagt der Schriftsteller Steffen Kopetzky. Und Sie können Steffen Kopetzky live erleben mit seinem Buch und auch als Gesprächspartner bei unserer Radio 3 Buchpremiere. Die findet statt jetzt am Donnerstag ab 20 Uhr im großen Sendesaal des RBB in der Masurenallee in Berlin.